Ich lese den Predigttext aus Johannes Kapitel 9, die Verse 1 bis 41. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Seine Nachbarn und die, die ihn bis dahin als Bettler gekannt hatten, fragten verwundert, ist das nicht der, der am Straßenrand saß und bettelte? Ja, sagten die einen, er ist es. Unmöglich, riefen die anderen, er sieht ihm nur sehr ähnlich. Doch, ich bin es, erklärte der Mann selbst. Aber wie kommt es denn, dass du auf einmal sehen kannst? Wollten sie wissen. Er gab ihnen zur Antwort, da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Er hat einen Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt, geh zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht. Ich bin dorthin gegangen und habe mir das Gesicht gewaschen und da konnte ich sehen. Und wo ist dieser Mann jetzt? Fragten sie. Ich weiß es nicht, erwiderte er. Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Der Tag, an dem Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Nun fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er auf einmal sehen konnte. Er hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen, antwortete er. Dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und seitdem kann ich sehen. Der, der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen, sagten einige der Pharisäer. Er hält ja den Sabbat nicht. Andere aber meinten, wie kann ein Mensch, der sündigt, solche Wunder tun? So kam es unter ihnen zu einer Spaltung. Schließlich wandten sie sich wieder an den, der blind gewesen war. Was sagst du über ihn? Fragten sie. Dich hat er ja von deiner Blindheit geheilt. Er ist ein Prophet, antwortete der Mann. Aber die führenden Juden wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen und nun sehend geworden war. Deshalb ließen sie die Eltern des Geheilten rufen und fragten sie, ist das euer Sohn? Ihr behauptet, er sei blind geboren worden. Wie kommt es dann, dass er auf einmal sehen kann? Die Eltern antworteten, wir wissen, dass das unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Und wer ihn von seiner Blindheit geheilt hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn selbst, er ist alt genug, um über sich selber Auskunft geben zu können. Sie gaben ihnen diese Antwort, weil sie Angst vor ihnen hatten. Denn die führenden Juden hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus als dem Messias bekannte. Das war der Grund, warum die Eltern des Geheilten sagten, er ist alt genug, fragt ihn doch selbst. Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass jener Mensch ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwiderte der Geheilte. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Was hat er denn mit dir gemacht, wollten sie noch einmal genau wissen. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Ich habe es euch doch schon gesagt, entgegnete er. Aber ihr habt wohl nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Da wurden sie wütend. Du bist sein Jünger, schrien sie ihn an. Wir dagegen sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, aber von diesem Menschen hier wissen wir nicht einmal, woher er kommt. Das ist doch wirklich sonderbar, meinte der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt? Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun? Darauf antworteten sie nur, du bist ganz und gar in Sünde geboren. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie warfen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie den Geheilten hinausgeworfen hatten. Als er ihn wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Herr, sag mir, wer es ist, erwiderte der Mann. Dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagte Jesus. Es ist der, der mit dir redet. Da rief der Mann, Herr, ich glaube. Und er warf sich vor ihm nieder. Daraufhin sagte Jesus, dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden. Und die, die sehen, sollen blind werden. Das hörten einige Pharisäer, die bei Jesus waren. Sind wir etwa auch blind? Fragten sie. Jesus gab ihnen zur Antwort, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen. Darum bleibt eure Schuld bestehen.
Ja, vielen Dank fürs Vorlesen des langen Textes. Wir befinden uns in unserer Predigtreihe über das Thema Veränderung. Wir haben uns also in den letzten Wochen immer wieder die Frage gestellt, wie kann Veränderung geschehen? Wie können Prozesse in Gang gesetzt werden, damit sich in uns, dass sie Auswirkungen auf unser Innerstes haben? Heute wollen wir uns dazu eine Geschichte über die Heilung dieses Blindgeborenen anschauen. Eine interessante Geschichte, weil hier mit der Fähigkeit zu sehen auf zweierlei Ebenen gespielt wird. Einmal das ganz normale Sehen mit den Augen, rein physisch gesehen, und zum anderen auch das Sehen mit dem Herzen, das Verstehen der Realität. Eine Fähigkeit, die wir brauchen, um uns zu verändern. Die Frage ist also, wie ist meine Wahrnehmung bestimmt? Und was meint Jesus, wenn er sagt im Vers 39, dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden und die, die sehen, sollen blind werden. Und wir wollen uns durch den Text in drei Schritten durcharbeiten. Und zwar sind das folgende. Erstens der Anfang vom Erkennen Gottes. Zweitens ein neues Sehen lernen. Und drittens das Sehen von unten. Bevor wir damit starten, möchte ich gerne noch beten. Gott, ich danke dir für diesen Text und ich danke dir für diese Geschichte und ich bitte dich, dass du dadurch zu uns sprichst und dass du in unser Herz sprichst damit und dass du sie für uns ganz praktisch jetzt werden lässt und dass wir dir darin begegnen. Amen. Okay, der Anfang vom Erkennen Gottes. Jesus und seine Jünger begegnen einem Mann. So beginnt die Geschichte. Einem Mann, der blind geboren war. Die Jünger stellen jetzt die Frage, wer ist jetzt daran schuld, dass der blind geboren war? Was ist der Grund? In einem sehr stark moralisch-religiösen Denksystem, was sehr nach Tun und Ergehen funktioniert, muss es dafür ja einen Grund geben. Also wo liegt der Fehler? Wo hätte man eingreifen können? Wie hätte man das Schicksal von diesem Blindgeborenen ändern können? Waren es die Eltern? Hätten sie was tun können? Vielleicht er selbst? Jemand anderes? Gott? Wer ist schuld? Doch diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang durchbricht Jesus. Denn Jesus erklärt, dass niemand hier für das Blindsein zur Verantwortung gezogen werden kann. Er verweist nicht auf den Mangel des Leidens, sondern er führt durch sein Handeln zu einer neuen Perspektive. Jesus mischt einen Brei aus Speichel und Lehm, um den Blinden zu heilen. Und es entwickeln sich in den ganzen Versen zwei Handlungslinien. Zum einen können wir sehen, dass dieser Blinde, der Geheilte, einen Menschwerdungsprozess durchläuft. Vom verachteten Bettler, der geheilt wird und sich zu einem Mensch entwickelt, der religiös angesehenen Menschen gegenüber kühn auftritt. Und doch vor Gott demütig ist. Ein Mensch, der seine eigene Identität irgendwie findet oder gefunden hat. Und der ein sehr gutes Bewusstsein über sich selbst entwickelt in dieser Geschichte. Und zum Zweiten sehen wir so einen Handlungsstrang, nämlich immer das der des Gegenübers von den Blinden, also die Leute, die sich um ihn herumscharen, die mit ihnen reden und so weiter. Das vom Anfang, ja, von den ganz einfachen Nachbarn über die Eltern bis hin zu den Pharisäern geht. Und wir können darin sehen, dass ja anfangs eine relativ offene Haltung diesem Blindgeborenen und seiner Geschichte stattfindet, bis hin zu einer sehr stolzen geistlichen Haltung gegen Ende der Geschichte. Von der ergebnisoffenen Beurteilungsgabe bis hin zur starren Verurteilungsgabe. Es entwickelt sich in dieser Geschichte ja eine Auseinandersetzung mit vielen Gesprächen. Verschiedene Leute versuchen zu verstehen, was jetzt mit diesem Blinden, was mit dieser Heilung, was mit dem Geheilten geschehen ist. Wie das überhaupt geschehen konnte. Schauen wir uns das mal genauer an. Am Anfang wundern sich die Nachbarn, wie es sein konnte, dass der Blinde nun auf einmal wieder sieht. Und diese Leute fragen relativ, ja, ergebnisoffen und scheinen wirklich interessiert zu sein. Sie bekommen auf jeden Fall eine sehr lange Antwort. Diese Nachbarn scheinen wirklich Interesse zu haben. Und weil sie so großes Interesse haben, setzen sie noch einen drauf und gehen zu den Leuten, die ja wohl die kompetentesten sind für religiöse Fragen, zu den Pharisäern. Und sie fragen, wie kann das sein, dass hier jemand geheilt wurde? Allerdings sind die nicht so eine große Hilfe. Aber dazu später mehr. Dann folgt eine Auseinandersetzung mit den Eltern von dem Blindgeborenen, ja, die so ein bisschen indifferent sind. Die ja Angst davor haben, aus der religiösen Gemeinschaft ausgestoßen zu werden. Was nämlich passieren würde, wenn sie sagen, ja, ich glaube, dass dieser Jesus unseren Sohn geheilt hat. Obwohl sie eine enge persönliche Beziehung zu ihrem Sohn haben, scheinbar, zumindest familiär, fehlt ihnen die wirklich innere Überzeugung, um auch ja vielleicht einen Nachteil in Kauf zu nehmen. Sie haben Angst, ihre Erkenntnisse, das, was sie gesehen haben, gegen diese geistige Obrigkeit zu behaupten. Sie haben Angst vor dieser Auseinandersetzung. Und dann gibt's da die schon erwähnten Pharisäer. Ihre Meinung ist schon relativ klar. Dieser Jesus kann diesen Blinden nicht geheilt haben. Denn so eine Heilung kann ja nur mit Gottes Kraft geschehen. Allerdings ist dieser Jesus kein Mann Gottes. Das war den meisten da schon vorher klar. Sie hatten ihn schon länger auf dem Kicker und ja, er hat ja an einem Feiertag geheilt. Das war ein Tabubruch für die damalige religiöse Welt. In einer religiösen Welt, die sich versucht, Gott näher zu kommen durch die Einhaltung von Regeln. Okay, kommen wir zum zweiten Punkt. Ein neues Sehen lernen. Wir haben hier unterschiedliche Interpretationen von der Heilung des Blinden. Warum kommen so viele Leute zu so unterschiedlichen Ergebnissen oder Bewertungen dessen, was hier passiert ist? Es zeigt uns, dass ja sie alle durch unterschiedliche Brillen schauen. Und das tun wir übrigens auch. Wir schauen durch unterschiedliche Brillen, wenn wir sehen. Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wir sehen Dinge, wie wir selbst sind. Für Veränderung brauchen wir also ein Bewusstsein über uns selbst. Sonst können wir nicht verstehen, was wir sehen, beziehungsweise warum wir bestimmte Dinge nicht sehen oder manche Dinge mehr sehen oder warum wir bestimmte Dinge, die wir sehen, so oder so interpretieren. Denn, im Bild gesprochen, es ist im größeren Maß entscheidender, was hinter unseren Augen ist, als das, was vor unseren Augen ist. Also unsere Kultur, unsere Geschichte, unsere Biografie, unsere Familien, unsere Freunde, ja sogar unsere Feinde, formen unseren Blick. Sehen ist also nicht einfach nur eine Funktion unserer Augen, sondern ein sozial konstruierter Prozess. Die Frage an uns ist weniger, was wir sehen, sondern wie wir sehen. Es ist daher eher eine Frage, wie wir das, was wir sehen, interpretieren, wie wir es auslegen. Für Veränderungen brauchen wir ein Bewusstsein über uns selbst. Konkreter gesagt, ein Bewusstsein über die verschiedenen Brillen, die wir aufhaben, durch die wir auf diese Welt schauen. Wir brauchen also einen Bewusstwerdungsprozess. Und eine gute Übung dafür ist, sehr bewusst durch die Augen anderer zu sehen. Ja, die Nachbarn oder einige der Leute haben versucht, wirklich durch die Augen des Geheilten zu sehen, also das zu verstehen, was er ihnen erzählt. Ein Weg zu einer neuen Wahrnehmung beginnt mit dem sehr demütigenden, aber auch befreienden Zugeständnis, den Blick des anderen in meinen Blick einzubauen. Ein berühmter Theologe, James Allison, sagte einmal, es sind immer die Augen der anderen, die mich wissen lassen, wer ich wirklich bin. Es sind immer die Augen der anderen, die mich wissen lassen, wer ich wirklich bin. Die Nachbarn und die, die den Geheilten gekannt haben, fragen relativ, ja, ergebnisoffen. Sie haben ein ernstes Interesse, von dem Geheilten zu hören, was passiert ist. Und sie bekommen auch eine, ja, schon, wie schon erwähnt, eine sehr ausführliche Antwort. Sie haben eine gewisse Offenheit, sich der Erfahrung des Geheilten zu stellen. Die Pharisäer in der Geschichte hingegen sind da weitaus weniger offen. Ja, es gibt auch manche, die haben gesagt, okay, ja, dann muss dieser Jesus wohl, man kann sie nicht alle über den Kamm scheren, aber ich mache es jetzt mal trotzdem irgendwie. Sie haben ja eine sehr starke Brille, durch die sie die Heilung versuchen zu interpretieren. Diese Heilung darf nicht sein. Das ist die Voraussetzung. Dieser Jesus kann nicht heilen. Und sie bedienen sich aller Mittel, diese Heilung nicht zuzulassen. Ja, es gibt da diese Verzögerungstaktik. Wir fragen erst nochmal die Eltern. Dann die Frage, war dieser Typ überhaupt blind? Fragen wir doch mal die Eltern. Und dann gibt es nochmal eine zweite Befragungsrunde und diesmal auch sogar unter Schwur, wo sie sagen, bekenne dich vor Gott zu der Wahrheit. Und die Wahrheit ist halt das, ja, wovon wir selbst überzeugt sind. Es gibt verschiedene Argumentationsketten. Ein Mensch, der am Sabbat heilt, kann kein Mann Gottes sein und so weiter. Bis hin zur Diskriminierung des Geheilten. Dass sie sagen, hallo lieber Typ, du bist blind geboren. Das heißt, du bist sündig. Irgendwas muss mit dir nicht in Ordnung sein. Deswegen bist du auch nicht in der Lage, die Wahrheit zu sagen. Also warum sollten wir dir glauben, was du sagst? Also, okay, Argument gefunden, wir müssen dich gar nicht ernst nehmen, was du sagst. Und das ist sehr diskriminierend. Wenn ich mich nicht auf den Blick des anderen einlassen kann, werde ich kein wahres Erkennen erlernen können. Dann werde ich auch nicht Gott erkennen können. Das ist, was Jesus in Vers 39 sagt. Dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden und die, die sehen, sollen blind werden. Die alleinige Interpretationshoheit, welche die Pharisäer hier für sich beanspruchen, verhindert, dass sie wirklich erkennen. Weil sie so sehr sagen, dass sie sehend sind, wird ihnen das zum Verhängnis. Also über mich selbst zu denken, dass ich allein sehen kann, wird mich blind machen. Und die Offenheit, sehen zu lernen, mein Eingeständnis, dass ich blind bin, dass ich andere brauche zum Sehen, wird mich sehend machen. Wird mich sehend machen. Die Uneinsichtigkeit, dass ich ein neues Sehen erlernen muss, entwickelt sich in Person der Pharisäer hier in dieser Geschichte zu der Hauptschuld und zu der größten Barriere, Gott wirklich zu begegnen, ihn zu erleben, ihn zu sehen. Diese Uneinsichtigkeit verschließt mich. Ja, es öffnet keinen Raum in mir, in den Gott irgendwie hineinkommen könnte. Es gibt nicht die Möglichkeit zu einer Begegnung. Eine sehr entscheidende Brille oder eine sehr beliebte Brille ist das sich selbst verteidigende Ego. Es sieht die eigenen Fehler immer in anderen Menschen und lehnt diese radikal ab. Auf diese Weise drückt es sich vor der eigenen Bekehrung, der eigenen Veränderung. Und so können die Pharisäer nicht der Realität ins Auge blicken, dass dieser Jesus wirklich Gottes Sohn sein muss oder ist. Das würde nämlich ihr bisheriges Leben, ihr Denksystem total hinterfragen. Und viel schlimmer noch, ein verteidigendes Ego wird verletzend. Es versucht zu manipulieren. Das ist, was die ganze Geschichte hier erzählt. Es versucht zu verdrängen, zu verbergen, bis hin, dass die eigentliche Realität nicht mehr wahrgenommen werden kann. Das habe ich jetzt nicht gehört. Ja. Man hätte es wahrscheinlich noch dreimal, hätte dieser Blinde seine Geschichte erzählen können. Es wird einfach nicht mehr wahrgenommen. Und das gibt es nicht nur in dieser Geschichte. Die Erfahrung dieses Geheilten, sein Bericht wird nicht gesehen. Es wird einfach nicht gehört. Es spielt keine Rolle. Das übertriebene Unterdrücken durch das eigene Ego führt nicht zur Verwandlung und nicht zum Einfühlen in andere. Es führt nicht zum Mitleid oder zur Geduld, sondern unvermeidlich zu verdrängen oder zum Verbergen. Unterdrückung oder Heuchelei zu einer Art des unreifen Glaubens, wenn man überhaupt von Glauben sprechen kann. Unreife Religion schafft ein hohes Maß von kognitiv starren Menschen beziehungsweise einer Sorte sehr gehässiger und angriffslustiger Menschen. Aber Gott geht es eigentlich um das genaue Gegenteil davon. Und so muss ich mich selbst fragen, wie sehr muss ich mein Ego verteidigen in bestimmten Situationen? Wie viel Raum gebe ich diesem Defensivmechanismus in mir? Bin ich in der Lage, offen für andere und andere Ansichten zu sein, für die Erfahrung anderer? Bin ich offen für einen, vielleicht auch anderen Gott? Der mystische Gott, der sich mir immer wieder neu offenbart, bin ich offen, neue Seiten an ihm kennenzulernen? Bin ich offen für einen anderen Gott? Was ist, wenn die Botschaft von Jesus mich auf einmal herausfordert, über mein Leben nachzudenken, über meinen Wohlstand, mein Verhältnis zu meinem Lebensniveau? Kann ich das überhaupt hören? Oder höre ich beim dritten Mal immer noch nichts bei dieser Frage. Was, wenn dieser Gott auf einmal vielleicht auch viel gemeinschaftlicher denkt, als ich in meinem individualistischen Weltbild vielleicht? Kann mich dieser Gott überraschen? Bin ich in der Lage, meine Verteidigung aufzugeben und mich verändern zu lassen? Bin ich fähig, meine Brille abzusetzen und danach mehr zu sehen? Kommen wir zum dritten Punkt, das sogenannte Sehen von unten. Immer wieder lehrt uns Jesus in seinen Geschichten ein neues Sehen. Einfach dadurch, dass er die Kranken heilt, dass er einfache Arbeiter in seine Jüngerschaft beruft und ihnen sagt, folgt mir nach, dass er Kinder in den Mittelpunkt stellt, dass er Frauen eine für damals sehr wichtige Rolle gibt, einfach indem er sie als ein gleichwertiges Gegenüber betrachtet und sie auch zu seinen Jüngern macht. Jesus lernt und so weiter. Jesus lehrt uns ein neues Sehen, indem er nicht Macht, Prestige, Anerkennung, Öffentlichkeitswirksamkeit sucht, sondern er einen anderen Weg geht. Und für mich ist das immer intuitiv so, dass man denkt, er geht eigentlich den falschen Weg. Warum macht er keine große Sache aus seinem Vorhaben? Warum geht er dahin, wo das Kleine, das Zerbrechliche ist? Warum geht er zu den Ausgestoßenen? Und ich denke, das ist ein großer Teil seiner Botschaft, indem er das Kleine, das Zerbrechliche, das Ausgestoßene integriert und für zu einem wichtigen Teil seiner Lebenswelt, seines Reiches Gottes macht. Die Perspektive von unten wird bei Jesus durch seine Menschwerdung und seine Auferstehung sichtbar. Um uns zu zeigen, was verborgen war vom Anfang der Welt, Matthäus 13, Vers 35, verborgen war die Tatsache, dass Gott mit jedem einem von diesen Geringsten ist. In Matthäus 25, Vers 45 wird gesagt, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Sehen von unten ist nicht ohne Gefahren und potenziell blinden Flecken, aber es ist der zuverlässigste Weg zur Klarheit. Viele von uns sind so geprägt, und ich auch, durch die Brille von Macht und Sonderrechten oder Privilegien zu sehen, was die Realität leicht verzerrt. Und unglücklicherweise trifft das nicht nur für die zu, die selbstmächtig und privilegiert sind, dafür blind zu sein, sondern auch für die, die es selber betrifft, die es nicht sind, nämlich die Entmachteten und die Enteigneten oder die Besitzlosen selbst. Sie haben oft die gleiche Brille adoptiert, ohne es zu wissen. Mit anderen Worten, die Entmachteten und Besitzlosen mögen vielleicht von unten leben, aber nicht zwingend auf eine Art sehen, die sie befreit. Deswegen muss Jesus in der Bergpredigt diesen Leuten eine Beglückwünschung aussprechen zu den Armen, den Machtlosen, Hungernden und Trauernden. Er sagt ihnen, ja, es gibt ein System, wo die Leute mit Macht und Privilegien immer vorne sind, die sich keine Sorgen machen müssen, vielleicht irgendwann sich die Wohnung nicht mehr leisten zu können und so weiter. Sondern es gibt eine Welt, wo auch alle Menschen gleichwertig eine Rolle spielen, nämlich diese neue Welt Gottes. Und deswegen spricht Jesus in der Bergpredigt diesen Leuten, die ganz unten sind, diese Beglückwünschungen aus. Weil sie nämlich sonst immer auch genau mit dieser falschen Brille auf sich geschaut haben. Jesus bricht das auf. Sehen von unten ist der Schlüssel, die Botschaft Jesus neu zu verstehen. Es bedeutet nicht einfach nur eine soziale Verankerung in der Gesellschaft, also ob das, wenn ich arm bin, es auf einmal mir zusichert, dass ich immer klar sehen kann. Es kann hilfreich sein, aber Sehen von unten hat eine weitaus tiefere Bedeutung. Es hat mit der Menschwerdung Gottes zu tun. Das Geheimnis, wie das Wort Fleisch wurde. Womit Gottsein nicht in irgendwelchen erhabenen Himmelsregionen verortet, sondern in der Gebrechlichkeit, ja, in dem normalen menschlichen Sein. Von diesem Ort her können wir Gottes und seinen Segen selbst in den machtlosesten und unprivilegiertesten Momenten unseres Lebens erleben und erkennen. Damit der Blinde geheilt wird, muss er ja wohl eine ziemlich sinnlose Handlung vollziehen. Er bekommt diesen komischen Brei aus Lehm, Kot könnte das auch übersetzt heißen, Speichel in die Augen geschmiert. Also ihr könnt euch das jetzt ja mal innerlich vorstellen, wenn euer Nachbar jetzt das mal an euch vollziehen würde. Und dann soll er damit ja zu diesem Teich Schiloach gehen. Irgendwie eine Handlung, die schon fast ziemlich verzweifelt scheint, die eigentlich nur symbolisch gemeint sein kann. Also es sei denn, sind irgendwelche Wirkstoffe in diesem Lehmdreck oder in dem Speichel drin, aber wohl eher nicht. Es scheint wohl keine medizinische Nachvollziehbarkeit zu haben. Aber irgendwie, ja, eine im Grunde eine Handlung, die irgendwie eine Demut ausdrückt, vielleicht auch eine Demütigung. Verzweifelt. Es zeigt dem Blinden, es braucht eigentlich etwas ganz anderes als das, was ich gerade hier tue. Es ist letztlich Gottes Wirken, dass hier diese Heilung vollzogen wird. Die eigene Ohnmacht und Hilflosigkeit wird richtig zur Schau gestellt in dieser Handlung. Ja, schon fast ritualisiert. Doch dieser Blinde konnte sich darauf einlassen. Diesem Blinden wird wohl sehr bewusst gewesen sein, dass er ja eine externe Hilfe braucht. Dass er auf eine andere Hilfe angewiesen ist. Ja, wahrscheinlich ist das seine ganze Lebenserfahrung, dass er auf andere angewiesen ist. Leute, die ihm den Weg zeigen, Leute, die ihn morgens dahin bringen, wo er sich zum Betteln den ganzen Tag aufhält, Leute, die seinen Papierkram machen, wie auch immer. Er braucht Hilfe bei den ganz alltäglichen Dingen. Und wahrscheinlich ist das schon für ihn ein Lebenshabitus, auf externe Hilfe annehmen zu können, würde ich mal denken. Und das wird ihm auch irgendwie zum Vorteil hier. Die Frage für mich ist, wo ist meine Position? ich als weißer, deutscher, studierter Mann, Familienvater, wie auch immer, wo bin ich irgendwo am Rand der Gesellschaft? Irgendwie bin ich doch mittendrin. Okay, ich wohne in Berlin, bin vielleicht da, wo ich herkomme, der Exot in meiner Familie, aber ich fühle mich doch eigentlich irgendwie, ja, so Teil der gewöhnlichen Masse von der Gesellschaft. Ich agiere in meinen alltäglichen Situationen eher aus der Position der Selbstverständlichkeit heraus. Schon fast ein bisschen erhaben. Ich habe auch nicht alle Möglichkeiten, aber ich habe auch nicht allzu viele Einschränkungen. Ich kann einfach machen. Ich bin meist in der Position des Gebenden, weniger des Empfangenden. Die Frage ist, wo färbt das vielleicht auf meine Beziehung zu Gott ab? Dieser Text fordert mich auf, diese Position zu verlassen, mit neuen Augen sehen zu lernen. Von unten. Nur so kann ich zu einem Empfangenden werden. Nur so kann ich Empathie entwickeln. Nur so kann ich von mir wegschauen. Nur so kann ich erfahren, wie sehr Wehtun wirklich wehtut. Und am Ende muss ich doch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht weniger auf die Hilfe Gottes angewiesen als dieser Blinde. Ich wünsche uns als Kreuzberg-Projekt, dass wir ja auch diesen Weg gehen können, den diese Geschichte hier beschreibt. Dass wir sehen, von unten zu lernen, von unten zu sehen und auch zu leben. Dass wir unsere Denkvoraussetzungen verlassen können, unsere vorgefertigten Meinungen durchbrechen können. Dass wir die Unebenheiten in unserem Leben, da wo wir uns ganz unten scheinen, zu sein scheinen, ja nicht wegbügeln müssen. Nicht zurecht diskutieren oder verbergen oder verdrängen. Sondern dass wir darin einen Gott, ja einen Raum entdecken, in den Gott eintreten kann. Und ich wünsche mir für uns als Kreuzberg-Projekt, dass wir uns immer wieder befreien können, damit wir Ohren haben, die hören, Augen, die sehen, Herzen, die fühlen und Hände, die tun. Und dass wir dabei immer wieder ein Stück Gottes erkennen können. Amen.